2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntag, der 12. Januar 2025 und ja, gute 2 Stunden heute vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem 2. Spiel in der einzigen englischen Woche der Saison. Während Yannick nur eine Tür weiter das NDS zu Eintracht Frankfurt mit Basti Red aufnimmt, schaue ich bereits auf das Spiel am Mittwochabend, wenn der FC St. Pauli um 18.30 Uhr beim VfL Bochum antritt. Der Tabellenletzte trifft auf den Tabellen 14. unseren FC St. Pauli. Ihr kennt das, englische Woche und so, Stress, Aufregung. Ja, und es gibt eine Menge zu tun. Daher werde ich mich zum Spiel in Bochum auch nur auf das vor dem Spielgespräch konzentrieren, das nach dem Spielgespräch entfällt. Einfach aus dem Grund, weil wir diese Woche wirklich so viele Sachen zu besprechen haben und aufzuschreiben haben. So, nun aber zu meinem Gesprächspartner für das Spiel gegen Bochum. In Bochum. Ich habe mir heute Abend Claudio Gentile vom Blog und Podcast 1848 eingeladen. Moin Claudio.
Hallo, auch von meiner Seite.
Schön, dass du da bist. So ein paar Kollegen waren ja hier auch schon mal bei uns von 1848 zu Gast. Das ist aber deine Premiere, wenn ich mich recht erinnere. Und daher noch umso wichtiger die 3 obligatorischen Fragen zu Beginn der Folge. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben und ja, warum der VfL Bochum und nicht vielleicht Wattenscheid 09?
Wer bin ich? Genau, mein Name hast du ja schon gesagt, Claudio Gentile. Ich bin 32 Jahre alt, bin gebürtiger Bochumer, wohne aber mittlerweile auch in Hamburg, also so gar nicht so weit weg von euch. Was mache ich so in meinem Leben? Ich bin tatsächlich im Finanzsektor groß geworden und mache Projektmanagement bei einer Kryptobörse, also ein bisschen Tech und Finanzen vereint. Und warum der VfL Bochum? Ich sag mal, man kann sich seinen Lebenspartner aussuchen, egal jetzt ob Mann, Frau oder was es sonst noch gibt, aber man kann sich nicht den Fußballverein aussuchen. Und so ist es dann halt um mich passiert, als mein Papa, der eigentlich gar nicht so großer Fußballfan ist, mich mit 6 Jahren mal zur Saisoneröffnung vom VfL Bochum geschleppt hat. Und ja, da, wenn man dann einmal die blau-weißen Farben anhat, das prägt dann fürs Leben und da bin ich jetzt nicht mehr von weggekommen. Und ja, die Liebe hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich 2017 mit ein paar Freunden, als der VfL dann auch noch in den Niederungen der 2. Liga unterwegs war, 1848 gegründet habe, erstmal als Blog. Wir haben uns damals ein bisschen darüber aufgeregt, dass die Berichterstattung über einen kleinen Verein wie den VfL Bochum gar nicht so groß war. Wir waren in den lokalen Medien ein bisschen, es gab 2, 3 kurze Berichte mal in der Bild, aber darüber hinaus irgendwie gar nichts tiefgreifen müssen. Und dann hatten wir im Transfermarktforum, kannte man sich so ein bisschen daran, einige Beiträge wirklich tief. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir doch einer größeren Gruppe an Menschen und potenziellen Lesern zur Verfügung stellen. Dann hatten wir 1848 gegründet. Und ja, sind jetzt mittlerweile im 8. Jahr, haben auch einen Podcast und ja, kümmern uns um unsere Liebe, den VfL.
Verlinke ich natürlich gerne mal, vor allen Dingen, weil ihr vor 3 Tagen eine Folge aufgenommen habt. Da bist du nicht dabei, glaube ich, aber da sprecht ihr auch über St. Pauli und über die nächsten Spiele. Ne?
Korrekt.
Genau, okay. Gut. 2 Anmerkungen oder Fragen. Also erste Anmerkung ist, mir ist aufgefallen, diese Saison in unserer ersten Erstligasaison seit längerer Zeit wieder, sind echt viele GesprächspartnerInnen irgendwie wohnen in Hamburg. Also das haben wir jetzt schon, glaube ich, zum 3. oder 4. Mal. Hamburg scheint ein schönes Exil zu sein für Fußballfans aus anderen Orten, würde ich sagen, anscheinend.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ich habe ein bisschen gebraucht, mich hier zurechtzufinden, aber mittlerweile möchte ich gar nicht mehr weg. Es ist eine super lebenswerte Stadt. Also Bochum ist für mich immer noch Heimat, Familie, Freunde da, aber ich fühle mich total wohl, hatte auch super viel Glück hier mit der Wohnung, also wohl mittendrin in der hohen Luft für die, die es kennen und ist mir ans Herz gewachsen, die Stadt.
Ja, bist ja fast ein Fall für Hamburg Marketing, wollte ich gerade sagen. vielleicht nochmal eine 2. Sache, ich meine, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter und so weiter, irgendwie näher mich der 50 und ich dachte so, wow, was für ein geiler Name, Claudio Gentile. Und da hat natürlich sofort bei mir irgendwas im Kopf Klick gemacht. Und sind deine Eltern Fußballfans?
Tatsächlich nicht, aber der Name kommt tatsächlich ein Stück weit von dem Fußballer. Gentile ist in Italien ein eher verbreiteter Name, so ein bisschen wie Müller, Meier, Schulze in Deutschland. Aber sie wurden immer, wenn sie mal irgendwie von der Polizei oder so angehalten wurden, immer wieder gefragt, ob sie denn mit dem Fußballspieler Claudio Gentile verwandt sind. 82 auch Weltmeister geworden, Spitzname Fersenbeißer gehabt. Und ja, daraufhin war dann die Namensfindung, als es hieß, dass sie einen Jungen bekommen, für meine Eltern relativ einfach. Und so bin ich dann zu diesem Namen gekommen. Also ja, in Anlehnung an den bekannten Fußballspieler.
Ja, okay, gut, dann, also, ich musste echt mal googeln und so weiter, und dann war mir klar, okay, das ist da inspiriert auf jeden Fall von. Gut, dann, wir haben ja immer noch die Hinserie in der Liga, also deswegen gab es ja noch gar kein Gespräch, außer bei Millanton Mietz mit Yannick in der Saisonvorbereitung, aber vielleicht kannst du mal einen kleinen Abriss geben über die bisherige Hinrunde bei euch, und vielleicht, weil es so wichtig war und weil es auch so ereignisreich war, fang doch vielleicht an mit der Relegation, die ihr spielen musstet in der letzten Saison gegen Düsseldorf.
Oh ja, ich glaube, das Relegationsrückspiel war eines der intensivsten Erlebnisse, die ich als Fußballfan bisher jemals hatte. Aber vielleicht einen Schritt vorher. Also das Ende der letzten Saison sah bis Februar eigentlich gar nicht schlecht aus. Man hat 3-2 gegen die Bayern zu Hause gewonnen. Man hatte, glaube ich, 10 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Und man hatte das Gefühl, dass der VfL die erste souveräne Saison spielt seit dem Wiederaufstieg. Also dass der Klassenerhalt eigentlich nur noch Formsache ist. Aber wie das dann eben so ist bei kleinen Vereinen, man kann ja auch mal ein paar Spiele hintereinander verlieren. Das Momentum hat sich dann doch stark gegen den VfL entwickelt. Und dann war man plötzlich wieder drin. Und auf einmal stand dann auch Trainer Thomas Letsch, der uns 2023 noch zum Klassenerhalt geführt hatte, super beliebt war im Umfeld, zur Disposition. Und das Momentum hat sich vor allem dann negativ gegen ihn entwickelt, weil er ein paar Mal bei der Spielausrichtung, aber auch bei Wechseln arg daneben gegriffen hat. Und so ist man dann in der Relegation gelandet, hat das Hinspiel dann gegen Düsseldorf 3-0 verloren, und danach war das Umfeld absolut am Boden. Und
also da vielleicht mal als Einwurf, da wart ihr mausetot eigentlich. Ihr habt zu Hause gegen Düsseldorf 3-0 im Relegationshinspiel gegen einen Zweitligisten verloren, und keiner hat mehr eigentlich einen Pfifferling auf euch gesetzt, würde ich behaupten, ne?
Absolut nicht. Und dann stellen sich Spieler wie ein Kevin Stöger und ein Kevin Schlotterbeck hin und erzählen, ja, wenn die hier 3 Tore heute geschossen haben, können wir das in Düsseldorf auch. Oder sollen sie mal heute feiern? Am Montag feiern wir dann. Das konnte man als Fan natürlich überhaupt nicht ernst nehmen und hat man schon fast als Provokation wahrgenommen. Ich bin ja auch für die beiden Relegationsspiele dann in die Heimat gefahren und habe tatsächlich kurz auch mal darüber nachgedacht, ob ich nicht doch schon wieder nach Hamburg zurückfahre, weil ich mir das Rückspiel eigentlich gar nicht mehr geben wollte. 3 Kreuze, dass ich es nicht gemacht habe. Aber diese Stimmung, mit der man nach Düsseldorf gefahren ist, war natürlich schon eher so, ja, wir fahren da jetzt hin, wir gucken uns das Spiel an, hoffentlich lassen sie sich nicht abschlachten, sondern man verkaufen sich noch irgendwie halbwegs teuer. Und ja, was dann auf dem Platz passiert ist, eben nach dem 1-0 dachte man, okay, ja, passt, die spielen gar nicht schlecht. Aber als das 2-0 dann gefallen ist, hat man halt auch gemerkt, das Publikum in Düsseldorf wurde nervös. Und dann war natürlich das Momentum absolut auf unserer Seite. Also in dieser Intensität, was da passiert ist bei dem Spiel, das habe ich in der Form noch nicht erlebt. Und ich glaube, solche Spiele erlebt man vielleicht auch 2 oder 3 Mal in seinem Leben.
Ja, würde ich auch behaupten. Wahrscheinlich ist es so, ja. Genau. Und ja, also ihr habt es dann im Elfmeterschießen gemacht in Düsseldorf, und ich habe nun auch sehr viele Bekannte in Düsseldorf, und da habe ich immer so Hacks rübergeschickt dann am nächsten Tag, so dass ich an sie denke, weil ich genau verstehen kann, wie sie sich gerade fühlen. Also das war schon eine krasse Nummer auf jeden Fall. Aber ihr habt es dadurch geschafft, halt in der Liga zu bleiben, und konnte dann endlich mit den Planungen beginnen. Und was mir so aufgefallen ist für die neue Saison, ihr habt unfassbar viele Abgänge und Zugänge. Das hält sich so die Waage, ne? Also so 15-16, aber fast eine halbe Mannschaft halt so, die da ausgetauscht worden ist, ne?
Das Problem ist im Sommer gewesen, dass uns sehr, sehr viele Leistungsträger verlassen haben. Ich denke da alleine so an Kevin Stöger, der natürlich ein sehr prägnanter Spieler war, aber auch ein Kevin Schlotterbeck, ein Asano, ein Antia Jay. Es sind viele Spieler gegangen. Und das war eine Herkulesaufgabe, vor allem weil Patrick Fabian als Vorstand Sport den Verein auch noch verlassen hat. Lettau ist dann in die Position reingerückt, beziehungsweise hat den Verantwortungsbereich übernommen, ist so Sportdirektor geblieben. Und schwieriger Sommer. Wir haben einige Spieler geholt, die nachweislich eine sehr, sehr gute Qualität haben. Da denke ich an so einen Sissoko zum Beispiel. Aber die Fußstapfen, die diese Achse, die an Stammspielern gegangen ist, hinterlassen hat, ist natürlich riesig. Und dann ist der Sommer immer weiter vorangeschritten und man hatte immer noch sehr, sehr große Löcher im Kader. Und man hat nicht so wirklich das Gefühl gehabt, dass da jetzt die Abgänge adäquat ersetzt worden sind. Vor Vor allem hatte man mit Peter Zeidler natürlich auch noch einen neuen Trainer, der mit einer ganz eigenen Spielidee gekommen ist. Und ja, es war ein Sommer, wo das eine Rädchen noch nicht so richtig in das andere gegriffen hat und man immer wieder das Gefühl hatte, dass die Anhängerschaft auch gespalten ist zwischen zum einen den Leuten, die gesagt haben, hey, es ist noch früh im Sommer, wir haben einen großen Umbruch, bisschen Geduld, wir sind immer noch der VfL Bochum und wir können nicht wie wild am Transfermarkt agieren, und den Leuten, die gesagt haben, das geht total in die Hose, wir haben so große Lücken im Kader, wie soll sich die Mannschaft denn bitte einspielen?
Genau, also das hab ich auch so gesehen, dass ihr halt wirklich, also ich meine, Kevin Stöger hat euch ja irgendwie so, naja, war schon ein spielentscheidender Spieler in den letzten 3 Jahren bei euch irgendwie, auf der Position des Zehners, würde ich sagen, war das, ne?
Absolut, und allein, ich glaube, dieses Relegationsrückspiel ist sinnbildlich, wie wichtig Kevin Stöger für das Spiel des VfL Bochums war. Also ich habe selten so eine dominante Leistung eines Spielers gesehen, wie das Relegationsrückspiel, aber auch die Spiele zuvor. Also ich glaube, es ist für kleine Vereine, und das wird ja für euch sicherlich nicht anders sein jetzt in der ersten Liga, immer schwer, eine eigene Spielidee durchzudrücken, ein eigenes System aufzubauen, wo man wirklich eine Handschrift erkennt. Und Kevin Stöger war halt dieses Element bei uns, der von der Klasse her für einen Verein wie dem VfL Bochum einfach deutlich zu gut war. Und jeder Angriff ist faktisch über ihn gelaufen. Und genau.
Ja, und bei Gladbach kommt er noch nicht so zum Zug irgendwie so, obwohl er diese so große Qualität, finde ich, hat eigentlich. Ne?
Stöger ist ein spezieller Fall. Stöger funktioniert immer dann sehr, sehr gut, wenn er das zentrale Element ist und das Spiel um ihn aufgebaut wird. Er funktioniert nicht so gut, wenn er nicht der Fixpunkt der Mannschaft ist. Und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen das Problem bei ihm in Gladbach. Und ja, deswegen ist er in Bochum auch so dermaßen aufgefallen, weil eben alles um ihn herum aufgebaut war und alles um seine Schnittstellenpässe ja zugeschnitten war.
Ding Dong, Werbung. Ja, wir haben immer noch Anfang des Jahres und im Januar entscheiden sich ja viele Menschen dafür, den gesamten Monat auf Alkohol zu verzichten. Das nennt man dann Dry January. Und da hat unser lieber Werbepartner, die Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg, genau das Richtige für euch. Ganze 3 alkoholfreie Biere gibt es bei Kevida zu entdecken. Das Übernormal Null oder kurz UNN, ein alkoholfreies IPA, oder das Miami Grove, ein alkoholfreies Hazy Pale Ale. Und nicht zuletzt das Roadrunner, ein alkoholfreies Coffee Stout. Am besten schau dir mal auf unserer Seite vorbei, auf millanton.de, denn dort gibt es aktuell einen Werbebanner von Kevida mit 10% Rabatt. Und da könnt ihr euch dann halt mit den alkoholfreien Bieren eindecken. Da bleibt mir nur noch zu sagen, Cheers und wohl bekommst. Alle spannenden Biere von Kevida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise, und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Und wie seid ihr so in die Saison gekommen? Wie sind die Spiele? Wie war so die Entwicklung? Also wenn ich mir alleine eure Trainer mit Interimstrainer angucke, habt ihr echt viele Trainer auf der Liste für dieses Jahr, fürs letzte Jahr 2024. Mhm. Ne? Also das hat ja auch alles einen Grund, ne?
Absolut. Man hat so ein bisschen die Konstanz verloren. Jetzt mal mit Blick auf die aktuelle Spielzeit. Man hat im Sommer Peter Zeidler aus der Schweiz geholt. Erster Eindruck war, dass er ein sehr, sehr sympathischer Typ ist. War sehr, sehr redselig, hat den Kontakt zu den Fans gesucht. Hat aber auch eine sehr klare Spielidee gehabt. Also mit Raute ein sehr laufintensives Spiel spielen lassen. Und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt, warum es eigentlich nicht so funktioniert hat. Er hat seine Spielidee sehr, sehr starr durchgesetzt, ohne den entsprechenden Kader dafür zu haben. Man hat ein sehr, sehr intensives Pressing gespielt, sehr hoch gepresst, und vor allem der Links- und der Rechtsverteidiger haben sich in dem System in jedem Spiel totgelaufen, ohne dass man im Kader entsprechende Spieler hatte, um diese zum Beispiel in der 60. Minute auszuwechseln. Man hatte auch grundlegende Probleme bei der Kondition der Mannschaft. Man hat regelmäßig gesehen, dass die Mannschaft auf der 60. Minute extremst abgebaut hat. Es gab keinen Aufbau mehr in den Schlussphasen. Und dann gab es irgendwann auch mal eine Tabelle, wo man gesehen hat, irgendwie die erste Halbzeit, da war der VfL auf Platz 4 und in der zweiten Halbzeit irgendwie abgeschlagen auf Platz 18. Und das war sinnbildlich auch in unserem Spiel zu sehen. Also wenn ich jetzt allein an so dieses Dortmund-Spiel denke, wo man 2-1 zur Halbzeit geführt hat, man hatte sogar das 3-0 zwischenzeitlich auf dem Fuß. Ja, und wie man dann in der zweiten Halbzeit komplett eingebrochen ist. Also diese Spielweise, die Zeidler hat spielen lassen, hat absolut nicht zum Kader gepasst, beziehungsweise er wirkte auch sehr lernresistent. Und das ist so ein bisschen dieses Ding gewesen, man hat jede Woche das Gleiche probiert und immer ein anderes Ergebnis erwartet, aber das hat dann nachweislich auch eben nicht funktioniert. Wenn man mit ein paar Leuten in der Schweiz gesprochen hat, war es wohl ganz ähnlich, aber bei St. Gallen konnte die individuelle Klasse in der Schweizer Liga das eben noch so ein bisschen überdecken. Und ja, Zeidler war, muss man rückblickend leider so sagen, ein völliger Fehlgriff als Besetzung der Trainerposition beim VfL.
Er hat nicht ein Spiel gewonnen, ne?
Kann man korrekt,
ja
so sagen.
Ja. Und ist dann Mitte Oktober ungefähr entlassen worden, bin ich der Meinung. Genau. Wurde dann, also das ist ja euer beliebter Interimstrainer Markus Feldhoff, ne? Ist der, der dann übernimmt, der hat ja auch, ja, war ja früher auch Profi, den kennt man ja von Leverkusen auch und so weiter. Hat auch in Bochum gespielt, ne?
Weiß ich jetzt gar oder? Nicht, aber beliebt.
Ich jetzt unterstellt.
Weiß ich gar nicht, aber beliebt ist auch so ein Punkt. Also wenn man so ein bisschen ins Mannschaftsumfeld reingehört hat, war er jetzt nicht unbedingt der beliebteste.
Ja, ich meine jetzt nicht beliebt vom beliebt, sondern ich meine ein beliebter Interimstrainer, weil er schon mehrere Male bei euch in Erscheinung getreten ist als
genau,
Interimstrainer.
Genau, das stimmt. Mhm. Ja.
Ja. Genau. Und er hat dann wieder quasi die zwei Spiele übernommen, hat auch richtig auf den Sack bekommen, kann man so sagen. 5-0 gegen Bayern, 7-2 gegen Frankfurt und dann kam Dieter Hecking, irgendwie so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Der ist ja mittlerweile 60 irgendwie so. Ich habe ihn sogar noch so vor Augen vor 15 Jahren. Da war das eher so ein junger, der so heute würde man so, also jetzt nicht Laptop-Trainer, aber für die damalige Zeit war ja doch ein, wie soll ich sagen, junger Trainer mit so ein paar neuen Elementen auch drin. Und da hat man eher auf ihn geguckt als jungen Trainer. Jetzt ist er auch schon 60. Wie hast du das so wahrgenommen? Ich dachte wirklich, der würde irgendwie jetzt nach der Nürnberg-Zeit irgendwo wieder so einen Sportdirektorenposten übernehmen oder so, habe ich echt gedacht. Und sich nicht da wieder an die vorderste Ebene irgendwie bringen.
Absolut überraschend. Also ich glaube, Hetking hatte keiner bei uns so richtig auf dem Schirm. Aber eine sehr positive Überraschung. Wir haben bei uns im Blog auch jemanden, der früher bei Spielverlagerung geschrieben hat. Und er hat dann natürlich erstmal auch direkt die ganzen Artikel von früher ausgegraben, als bei Spielverlagerung Hecking komplett abgefeiert worden ist zu seiner Wolfsburg- und Gladbach-Zeit, weil er immer wieder taktische Kniffe ausgepackt hat, die sehr, sehr gut funktioniert haben. Und der erste Eindruck war, dass er auch für die Situation, in der wir sind, der absolut passende Trainer ist. Warum? Ist ein bisschen älter, ist erfahrener, weiß, wie man eine Mannschaft führt und wir haben keinen ganz einfachen Kader. Zumindest war das immer mal wieder zu hören. Und alleine deswegen war es aus unserer Sicht sinnvoll, dass man einen Trainer holt, der eine gewisse Autorität ausstrahlt.
Aber wie habt ihr denn eure Geschäftsstelle verbarrikadiert? Ich denke mal, Peter Neururer wird auch ein paar Tage davor geschlafen haben, oder?
Ja, der ewige Peter Neururer. Es gibt so ein Meme in Bochum. Jedes Mal, wenn ein Trainer in Bochum entlassen wird, geistert irgendwo durch die sozialen Medien ein Bild, wo Peter Neururer vor seinem Porsche steht und drin steht, der Porsche ist schon aufgetankt. Aber ja, Peter Neururer, ich glaube, der darf nie wieder im Profifußball eine Stelle bekommen als Trainer. Ich glaube, da würde man vom Glauben abfallen.
So. Okay, habt ihr erfolgreich abgewehrt, okay.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, okay. Genau. Ja. Hecking, genau. Also vielleicht, also du hast dich jetzt schon sehr positiv über ihn geäußert. Also was ist denn so der große Unterschied zwischen ihm und Peter Zeidler? Zu Thomas Letsch vielleicht auch noch, weil das auch noch im gleichen Jahr war, also weiß ich nicht. Nee, vielleicht dann doch Peter Zeidler ist vielleicht besser.
Ich glaube, der direkte Vergleich zu Zeidler ist fairer, einfach weil er mit dem gleichen Kader arbeiten muss. Und ich glaube, der direkte, das, was als erstes aufgefallen ist, ist, dass er die Spielanlage, die er wählt, schon sehr stark danach ausrichtet, was er an Spielmaterial zur Verfügung hat und möglichst viele Spieler in Positionen und Bereiche des Feldes zu bringen, wo sie eben ihre Stärken ausspielen können. Und das war bei Peter Zeidler eben nicht der Fall, der klar sehr starr seine Spielidee durchgezogen hat. Das wirkt bei Dieter Hecking nicht so. Er hat immer wieder Anpassungen drin, die auf den Gegner eingehen, immer wieder kleine Asymmetrien, auch auf welcher Linie verteidigt wird. Und das macht er sehr, sehr gut. Allein, dass er die Defensive stabilisiert hat. Wir waren ja die absolute Schießbude der Liga. Ja. Das hat er jetzt in den Griff bekommen.
Das ist übrigens auch das, was ich von außen sehe, als jemand, der sich jetzt nicht immer mit dem VfL Bochum quasi auseinandersetzt. Dass halt also, dass ihr wie viel weniger Gegentore bekommt und da oftmals nur eine Eins steht sozusagen beim Gegner.
Genau.
Und ihr ja auch einen Punkt gleich in Leverkusen mit ihm geholt habt zum Beispiel. Ich würde sagen, also bis dahin erstmal alles soweit gut. Ich fand jetzt, also weil wir ja aktuell schon in der englischen Woche sind, gestern fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Abwehr eher so ein bisschen erschreckend schlecht in Mainz.
Mainz, muss man sagen, war, glaube ich, von den ganzen Spielen unter Dieter Hecking auch bisher mit Abstand der schwächste Auftritt. Woran es lag, ich kann es noch gar nicht so richtig sagen, aber es hatte so ein bisschen den Eindruck, als greift das eine Rädchen nicht so richtig hinten das andere. Die Positionierung der Spieler hat nicht ganz zu der Art und Weise gepasst, wie man auch gepresst hat. Die Raumaufteilung war nicht ganz sauber. Also waren so ein paar kleinere Sachen, wo ich gesagt habe, also das kannte man aus den Spielen, die man vorher unter Dieter Hecking gesehen hat, anders. Ich hoffe, dass er da jetzt vor allem bis Mittwoch natürlich zum Leidwesen von euch den Griff dran bekommt. Aber ich glaube, das Spiel zu Hause wird auch nochmal wieder ein ganz anderes.
Ja, ist ja wirklich, also vielleicht nochmal über die Bedeutung dieser englischen Woche. Also wir als St. Pauli kommen am Mittwoch zu euch, direkter quasi Aspirant da um den Klassenerhalt oder Abstieg. Und wir fahren direkt weiter, mehr oder weniger, Samstag nach Heidenheim. Mhm. Zwei Auswärtsspiele in Folge, während ihr zwei Heimspiel in Folge habt. Genau. Allerdings das zweite dann schon eine andere Nummer. Das ist dann ein clubähnliches Konstrukt aus Leipzig. Da habt ihr aber auch schon mal vor so ein, zwei Jahren ein gutes Erlebnis gehabt, glaube ich. Ich glaube, ihr habt die mal geschlagen, ne, zu Hause.
Ja, im März 23 muss das gewesen sein, haben wir 1-0 gegen Leipzig zu Hause gewonnen. Und noch unter Letsch damals, genau.
Ja, okay. Also es ist halt eine wirklich, wirklich wichtige Woche, es ist, man muss es echt mal so sagen, die wichtigste Woche vielleicht sogar unter Umständen somit, ne, in der ganzen Saison für Vereine wie Bochum und St. Pauli, ne?
Sind wir mal ehrlich, also wenn ihr am Mittwoch die 3 Punkte holt in Bochum, dann seid ihr, glaube ich, 9 Punkte vor uns. Das ist ein ganzes Stück. Mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie man das dann noch einholen darf, kann. Holen wir hingegen die 3 Punkte, sind wir auf 3 Punkte wieder an euch ran. Also ich glaube, 6-Punkte-Spiel, die Definition davon sehen wir am Mittwoch. Ja. Und sind wir ehrlich, ich glaube, der Klassenerhalt wird am Ende auch eben unter Vereinen wie Pauli, Heidenheim, Kiel, Bochum und vielleicht noch Augsburg sollten sie reinrutschen, ausgemacht. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass Union und Hoffenheim mit dem Kader, den sie haben, dauerhaft unten drin sein werden.
Bei Union bin ich mir nicht so sicher. Wir spielen ja auch schon demnächst gegen Union zu Hause. Mhm. Das könnte auch so ein ganz wichtiges Spiel werden. Und wir haben natürlich noch die besondere Konstellation, dass ihr ja dann am 34. Spieltag nach Hamburg kommen müsst. Da hat jemand bei der DFL genau geguckt, wie es halt dramatisch werden könnte, glaube ich.
Es könnte spicy werden,
ne? Gut, also wir haben das also einfach mal erklärt. Die Frage ist ja noch, wie viele Punkte sind wir denn wirklich auseinander? Also wir müssen mal über eine Sache sprechen, die ja nun gerade aktuell war. Letzte Spiel des Jahres bei Union Berlin gab es einen Feuerzeugwurf gegen euren Torwart Patrick Drewes. Das Spiel wurde quasi nicht abgebrochen, aber es gab dann so einen Nicht-Angriffspakt, als es wieder weiterging. Er wurde ausgewechselt. Naja, und so weiter und so fort. Ich glaube, jeder, der hier den Millern-Ton hört, weiß, worum es geht. Wie hast du denn so diese ganze Geschichte wahrgenommen bis jetzt zu dem vorläufigen Gerichtsurteil, das diese Woche verlautet wurde?
Ich kann die Emotionalität dahinter sehr, sehr gut verstehen. Wir waren ja schon mal in einer ähnlichen Situation vor über 3 Jahren. Als ein Linienrichter bei uns in Bochum von einem Bierbecher getroffen worden ist und das Spiel ebenfalls wurde damals abgebrochen.
Wir kennen das übrigens auch, ne, gegen Schalke, ist schon wieder jetzt so 15 Jahre her, aber das kennen wir auch, ja.
Und ich kann die Emotionalität dahinter verstehen, dass gesagt wird, man greift damit auch aktiv in den Abstiegskampf ein Stück weit ein. Aber alleine die Tatsache, dass das jetzt so lange gedauert hat, so viele mögliche Ausgänge des Verfahrens diskutiert worden sind, zeigt ja, dass das Regelwerk anscheinend nicht eindeutig genug ist und dass es da eine klare Regelung gibt. Und vielleicht sollte der DFL in Zukunft da mal ansetzen. Ich glaube, was man jetzt halt schon sagen kann über den Vorfall, und da habe ich natürlich ein Stück weit auch die Bochum-Brille auf, ist, Fakt ist, Union-Fan hat das Feuerzeug nach dem Bochum-Torhüter geworfen. Er wurde getroffen. Fakt ist auch, wir konnten nicht mehr wechseln. Die Wechselzeitpunkte waren eben aufgebraucht. Hofmann musste ins Tor gehen. Dieser Nicht-Angriffspakt, den man dann hatte in den letzten Minuten, ist natürlich aus sportlichen Gesichtspunkten auch absolut kritisch. Wir kennen ja alle hier das Deutschland-Österreich-Spiel vor 50 Jahren mittlerweile.
In den 80ern. Oder Hoffenheim gegen Bayern.
Eben, aus sportlicher Sicht absolut schwierig. Aber man muss halt auch dazu sagen, Bochum ist geschwächt worden durch diesen Wurf und hatte eben dadurch, auch wenn es unwahrscheinlich ist, weil wir ja eh in Unterzahl schon waren, keine Chance mehr auf die 3 Punkte. Und deswegen auch mit der Bochum-Brille freue ich mich natürlich schon irgendwo über die 3 Punkte, die man jetzt am grünen Tisch bekommen hat. Auf der anderen Seite ist dieser ganze Fall, zeigt halt einfach, wie undurchsichtig dieses ganze Regelwerk ist in solchen Fällen.
Ja, ich glaube, das ist natürlich klar. Das ist von beiden Seiten sehr Fanbrillen geprägt, das Ganze. Anders geht's ja auch gar nicht. Und wir hängen irgendwie da, weiß ich nicht, so ein Heidenheim hängt unten mit drin, Hoffenheim, ja. St. Pauli, Kiel, die gucken natürlich auch irgendwie dahin. Aber letztendlich geht's uns da halt überhaupt nichts an eigentlich. Und wir können es einfach nur quasi mitnehmen, was dann dabei rauskommt. Ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir, wenn man mal so die Äußerungen von Union, von Zeigler und so weiter hört, könnte sich das eventuell echt so bis März oder April vielleicht sogar ziehen, bis dann wirklich mal Klarheit ist. Also vor Mai wäre schon ganz gut, würde ich behaupten, ne?
Ich glaube nicht, dass der DFL das so lange laufen lassen wird. Vor allem, wenn Einspruch eingelegt wird gegen ein Urteil, muss Union Berlin neue Beweise vorlegen. Und mir fehlt ein bisschen die Fantasie, welche Beweise sie jetzt noch im Nachgang vorlegen wollen, die jetzt nicht schon zur Hauptversammlung vorgelegt worden sind. Deswegen denke ich sogar, dass es vielleicht relativ kurzfristig entschieden und fix gemacht werden kann.
Ja, okay. Naja, wir sind gespannt. Es wäre nur schön dann auch für alle anderen Clubs, dass es dann irgendwann klar ist, wer welche Punkte eigentlich hat. Ne?
Absolut.
Gut. Ja, lass uns mal über ein paar Spieler reden. Gibt da so welche, die ich noch kenne aus St. Pauli-Zeiten. Es gibt noch einen, den du kennst aus Bochum-Zeiten. Vielleicht mal über Daschner und Medic vielleicht erstmal reden. So. Also Medic ist ja jetzt zur Saison neu gekommen, ausgeliehen von Ajax. Ja. Weiß gar nicht, habt ihr da eine Kaufoption oder irgendwie sowas?
Wir haben eine Kaufoption, genau.
Okay.
Ja, Medic, aktuell kein Stammspieler, ist aber in der Innenverteidigung die erste Alternative und wird auch eigentlich in jedem Spiel eingewechselt.
Ist er jetzt früh eingewechselt worden gegen Mainz, ne? Weil es ordentlich gescheppert bei euch gegen Mainz.
Genau, ich glaube in den ersten 12 Minuten gab es 4 Kopfverletzungen oder sowas.
Ja, Wahnsinn, das sah echt übel aus da zum Teil.
Tim Erman musste dann ausgewechselt werden, gab jetzt auch noch kein Statement, inwiefern er verletzt war, ob er eine Gehirnerschütterung hat oder nicht, ist vielleicht dann auch für Spieler Mittwoch ganz interessant. Aber dazu können wir jetzt noch nichts sagen. Wird dann eingewechselt. Ist halt die erste Alternative aktuell, hat natürlich eine wahnsinnig körperliche Präsenz. Ist schon
dafür haben wir ihn auch geliebt bei uns, also ja. Für diese Präsenz halt, die er ausstrahlt auf dem Platz halt. Ne?
Genau. Absolut, also die Präsenz ist Wahnsinn. Gab auch so 1-2 Szenen in dieser Saison schon, wo es dann mal zu kleineren Rudelbildungen kam und Medic natürlich mittendrin war und er dann mit seinem Kopf da über alle hinweg geguckt hat. Sah schon gut aus, aber hat auch immer wieder kleine Stellungsfehler drin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum er aktuell noch nicht die erste Wahl ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch vor allem im Abstiegskampf jetzt in der Rückrunde sehr, sehr wichtig werden kann. Vor allem, wenn man es vielleicht nochmal schaffen sollte, einen guten Standardschützen zu verpflichten, weil kopfballstark ist Medic und da kann er auch vorne eine Waffe sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er ja sogar gelernter Stürmer.
Ja, richtig. Genau. Und er ist halt einfach auch so, also er war auch schon bei uns, ne? Relativ schnell, wo man sagt, das kann auch halt jemand sein, der ein echter Leader auf dem Feld ist, halt
genau.
mit seiner ganzen Attitüde halt so. Und er hat ja sogar noch bei uns 2-3 Spiele gespielt, letzte Saison in der Aufstiegssaison, ist dann ja während der Transferperiode zu Ajax gegangen. Für uns natürlich irgendwie so ganz cool gewesen, weil es da auch um Geld geht. Als kleiner Verein, der eigentlich nie so hohe Ablösesummen erfährt, war das halt für uns auch eine Riesengeschichte. Und er ist ja auch gleich mit dem Tor des Monats gestartet bei Ajax, wo wir alle dachten, wie geht diese Karriere jetzt weiter? Aber ist da aber auch schnell auf dem Abstellgleis dann gelandet, ne?
Ich glaube, 3 Millionen oder so habt ihr für ihn bekommen, ne?
Ja, sowas wird irgendwie gesagt, genau, ja.
Nee, also wie gesagt, ich glaube, er wird noch wichtig.
Ja, also bei uns war halt das Gute, dass halt Hauke Wahl auch kam aus Kiel und so weiter. Und da war das alles gar nicht so schlimm, dass dann Medic gegangen ist. Also, ja, okay. Lukas Daschner hat ja auch bei uns in der vorletzten Saison noch eine sehr gute Rolle gespielt. Aber er hatte, also, naja, wie soll ich sagen, musste sich auch über 2-3 Jahre entwickeln und ist eigentlich nie so richtig zum Zug gekommen. Kam damals ja aus Duisburg und hat dann halt in der vorletzten Saison auch mal angefangen, auch mal Tore zu schießen und Vorlagen zu machen. Und dann dachte ich eigentlich so, Mensch, jetzt ist er gerade so mal, endlich mal so ein bisschen in Wallung gekommen mit seiner Entwicklung. Jetzt geht er direkt in die erste Liga. Wie findest du ihn denn, also als Spieler so?
Lukas Daschner ist ein Fall für sich. Also er deutet immer wieder an, dass er ganz, ganz großes Potenzial hat, ist technisch sehr, sehr stark, hat dann auch immer wieder Aktionen drin, wo man denkt, wow, stark. Aber er hat bisher nicht so richtig die Konsistenz drin, dass er richtig den Durchbruch bei uns geschafft hat oder dass man jetzt auch sagen würde, er schafft ihn zeitnah. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir haben auch nicht die richtige Position bei uns für ihn. Er hat ein richtig starkes Spiel gemacht und das war das Relegationsrückspiel in Düsseldorf. Da hat er im 3-5-2 als zweiter Stürmer neben Hofmann gespielt und war so ein bisschen der spielerische Gegenpart zu Kevin Stöger. Also die beiden haben da teilweise sehr schöne Kombinationen drin gehabt. Aber man hat ihn damals, glaube ich, auch ein Stück weit mit der Erwartungshaltung geholt, dass er vielleicht auch irgendwann einen Stöger, wo man wusste, dass man ihn nicht halten kann, ihn beerben kann. Und da kommt einfach viel, viel zu wenig. Und ich sehe aktuell auch nicht, dass er da irgendwie einen Griff dran bekommt, dass er ja zeitnah ein unumstrittener Stammspieler werden könnte.
Ja, lustig, diese einleitenden Sätze, die du gerade erwähnt oder gesagt hast, die hätte ich auch so vor 2 Jahren hier im St. Pauli-Umfeld sagen können. Das wäre genau das Gleiche gewesen.
Ja, also man hat immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er irgendwie mal Griff dran bekommt und eine Konsistenz reinkriegt in sein Spiel. Aber irgendwie so richtig, habe ich das Gefühl, wird der VfL und Lukas Daschner irgendwie will diese Liebesbeziehung nicht so richtig starten. Und man hofft es immer wieder, aber aktuell sehe ich es nicht.
Ja, ich glaube auch, dass die erste Liga für ihn ein Stück zu hoch ist. Ich dachte, er könnte sich entwickeln unter diesen Trainingsbedingungen auch in der ersten Liga und aber ja, es dauert einfach zu lange bei ihm, würde ich behaupten. Ne?
Also. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich denke, falls es runtergehen sollte für uns im Sommer, dass er dann in der zweiten Liga ein wichtiger Spieler werden könnte. Aber man baut sich ja keinen Kader auf für potenzielle Abstiege.
Also nein, natürlich nicht.
Daher würde ich sagen, im aktuellen Umfeld ist es leider ein Mismatch.
Ja, okay. Ja, dann vielleicht nochmal über einen Spieler, der ja jetzt Anfang letzter Saison bei uns ist, mit Simon Zoller, der, würde ich behaupten, mal bei euch einen sehr, sehr guten Namen immer noch hat, der auch für Erfolge bei euch steht, der vor 4 Jahren, als wir das letzte Mal in der zweiten Liga aufeinander getroffen sind, als ihr aufgestiegen seid, eine ganz wichtige Saison oder ganz wichtige Rolle gespielt hat und bei uns ja, wie soll ich sagen, so ein noch gar nicht in Erscheinung getreten ist, Wahnsinn eigentlich, und da so eine Leidensgeschichte auch mit seinem Rücken hat und so weiter. Wie siehst du das so aus der Ferne? Oder naja, ganz aus der Ferne ist es ja nicht, wenn du in Hamburg wohnst, aber du weißt schon, was ich meine.
Total schade. Also Zolli hat bei uns in Bochum einfach einen sehr, sehr guten Ruf. Ist einer der Aufstiegshelden. Hatte in der Aufstiegssaison in 32 Spielen, wenn ich mich recht erinnere, 15 Tore und 10 Vorlagen. Also war ein absoluter Leistungsträger und hatte einen riesen Anteil am Aufstieg. Hatte dann in der ersten Bundesliga-Saison sehr, sehr viele Verletzungen. Hat trotzdem, glaube ich, in 10 Einsätzen 3 Tore, 2 Vorlagen gehabt in der darauffolgenden Saison. War immer noch ein bisschen ein Wechselspieler, hat trotzdem immer noch mal wichtige Tore gemacht. Aber man hat dann immer so gesehen, nach der Aufstiegssaison, das Potenzial für die erste Liga war schon ein bisschen begrenzt. Aber er war sehr, sehr wichtig in der Kabine, hat da mit ein paar anderen Spielern alles zusammengehalten. Und als er als Bochum weggegangen ist, waren echt viele traurig, aber haben ihm auch wirklich nur das Allerbeste gewünscht, weil man dachte, okay, in der zweiten Liga kann er halt dann nochmal seine Stärke zeigen, kann nochmal vielleicht auch euch sportlich gut helfen. Und ja, hat dann, glaube ich, 3-4 Einsätze für euch gehabt und dann fing ja seine Leidensgeschichte auch schon an. Und super schade. Also
ja, tut vor allen mir sehr, sehr leid. Wir könnten so einen Simon Zoller von vor 3-4 Jahren im fitten Zustand so gut gebrauchen gerade. Und schade. Das ist also, ich hoffe, dass er einfach irgendwie erstmal gesund wird und dann vielleicht, naja, das denken wir jetzt, jede Halbserie irgendwie dann vielleicht nochmal eine Rolle spielt. Ich würde es ihm auf jeden Fall auch gönnen.
Ist ja nicht mehr der Jüngste, ich glaube, 33 mittlerweile.
Ne? Ja, aber man weiß es nicht.
Wie du sagst, also ich glaube, durch sein intensives Anlaufverhalten ist er halt eben auch für einen Abstiegskandidat in der ersten Liga eine super wertvolle Kaderergänzung. Schade, dass er da aktuell der Körper anscheinend nicht mehr so mitmacht.
Ja, das ist leider so. Gut, vielleicht nochmal so Richtung Ende. Wir sprechen heute gar nicht so, habe ich auch gar keine Lust zu, gerade so über große taktische Ausrichtungen und so weiter. Mhm. Mir ging es erstmal so, weil es auch so viele Punkte gibt bei euch gerade, so wie ist der Allgemeinzustand des VfL? Mhm. Und da vielleicht auch nochmal die Frage so Richtung Ende. Warum schafft der VfL denn den Turnaround jetzt in der kommenden sozusagen Rückserie der Liga und steigt nicht ab? Was denkst du?
Also wenn wir den Turnaround schaffen sollten, wenn wir tatsächlich in der Liga bleiben, dann aus 2 Gründen. Zum einen, weil es Dieter Hecking geschafft hat, Griff an die Mannschaft zu bekommen aus den Zutaten, die er vorfindet beim VfL, die Einzelspieler in ein System zu packen, wo möglichst viele ihre individuellen Stärken ausspielen können. Und der zweite Punkt wäre, warum wir den Klassenerhalt schaffen könnten, wäre, weil die Konkurrenz so schwach ist. Also ich glaube, wenn jetzt Mannschaften von unten, ja, also im Sinne von, wenn jetzt Mannschaften von unten anfangen, normal zu punkten, dann haben wir keine Chance, das aufzuholen. Kiel, Heidenheim, ihr, vielleicht noch Union unten drin bleiben und auch Durststrecken haben und wir irgendwie einen Lauf entwickeln, dann können wir drin bleiben. Aber sagen wir mal ehrlich, mit 8 Punkten jetzt aus 16 Spielen steigst du normalerweise ab. Und
du musst zumindest ja mal irgendwie schon mal Richtung 30 Punkte ein bisschen darüber gucken, je nachdem, also welche Konstellation das ist. Und das ist ja auch schon richtig viel. Ne? Also jetzt auch, wenn wir über die 3 Punkte mit Union reden, ich meine, ihr habt jetzt regulären Sieg geholt, das war gegen Heidenheim, war ja auch ein wichtiger eigentlich, weil halt Heidenheim jetzt so schlecht war, also bis bis zum gestrigen Tag, gestern haben sie ja 2-0 gewonnen, ne, gegen Union.
Genau, also ist es eine reguläre Saison, steigen wir ab? Gibt es 2 Vereine, die irgendwie noch schlechter punkten als wir und wir entwickeln einen Lauf, dann hast du vielleicht die Chance, dich auf Platz 16 zu retten. 15 halte ich sogar fast schon für unrealistisch, auch wenn es noch alles sehr, sehr nah beieinander ist aktuell. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum ja im Umfeld von VfL alle noch nicht aufgegeben haben. Und was natürlich auch noch ein Faktor wird, ist, was passiert jetzt noch auf dem Transfermarkt? Also wir haben noch nicht zugeschlagen, wir haben noch keine Neuzugänge, wir haben jetzt 2 Abgänge.
Ist mir auch aufgefallen, dass ihr eigentlich gar nichts bisher habt halt so, ne? Also
genau, wir haben keinen Sportvorstand und wir haben keinen Sportdirektor und wir haben keine Zugänge. Und
aber dann nicht alles alleine ganz viel Hoffnung.
Genau, ganz viel Hoffnung. Nein, was man so aus dem Umfeld hört, ist tatsächlich, dass sich der VfL einige Absagen eingefangen hat. Unisono von Mainz war wohl auf der Liste. Neuhaus hat man wohl auch mal angefragt bei Gladbach, aber das ist finanziell für den VfL nicht darstellbar. Berisha von Hoffenheim soll auch ein Kandidat gewesen sein, der sofort abgewunken hat. Und man hat so ein bisschen ein Profil aufgestellt, dass man sagt, ja, wir wollen Spieler holen, die uns sofort weiterhelfen, gewisse Bundesliga-Erfahrung haben. Und da ist dann der potenzielle Kandidatenkreis halt auch sehr, sehr eng.
Ja, das ist halt auch schwierig in der Winterpause, in der kurzen, das ist dann auch schnell
teuer halt so. Absolut. Also. Und ich bin gespannt. Kenzig hat sich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, unser Vorstand, gesagt, dass am Geld wird es nicht scheitern. Am Geld wird es nicht scheitern. In den Rahmenbedingungen des VfL Bochum ist halt immer noch sehr, sehr wenig. Und da bin ich mal gespannt, ob man da noch Verstärkung bekommt. Und tatsächlich glaube ich, dass das auch so ein bisschen die Hoffnung ist im Umfeld, weswegen man noch nicht aufgegeben hat, weil man sieht immer so, der Kader ist gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt noch so 2, 3 Verstärkungen holt, dann könnte es tatsächlich was werden. Und wenn man das hinkriegt, dann vielleicht klappt es noch mit dem Klassenerhalt, ansonsten wird es eng. Aber man muss halt jetzt auch mal auf die Uhr gucken, so ein bisschen, bis Ende Januar sind wir 4 Spiele weiter. Wenn man jetzt schon Anfang Januar was geholt hätte, wäre sicherlich die Euphorie noch mal einen Tacken größer gewesen.
Ja, guck mal, da bin ich so happy, dass irgendwie das gleiche irgendwie bei uns, wir haben 3 Neuzugänge, 1. Januar, 2. Januar, 3. Januar. Bitte übernehmen
so muss,
Sie.
So muss es aber auch sein.
Und zack, sind die auch schon jetzt integriert und waren auch alle 3 im Kader am gestrigen Tage gegen Frankfurt. Und 2 wurden auch eingewechselt halt so.
Ja, und ich meine, ich glaube, bis auf den Stürmer, der aus Estland gekommen ist, korrigiere mich, sind es halt auch alles Spieler, die eine gewisse Vita haben und potenziell eigentlich für einen Verein wie euch auch Stammspieler sein können,
oder? Ja, also Noah Weishaupt würde ich da als erstes nennen, auf jeden Fall. Aber so ein James Sand irgendwie so aus New York, wo da haben wir auch erstmal alle geguckt, so, wo Bornemann den wieder hergezaubert hat. Aber wir haben ja auch Spielerprofile gemacht zu allen Spielern, das machen wir ja immer. Und ja, da ist auf jeden Fall, da ist ein bisschen Substanz hinter auf jeden Fall bei dem auch. Und Cissé ist eher so eine Wette auf die Zukunft und mal gucken, wie das so ist, wie der sich akklimatisieren kann. Ich meine, von der ersten estnischen Liga in die Bundesliga, das ist schon ein großer Schritt. Aber das heißt nicht, dass der nicht in der Lage ist, schnell auch diesen Schritt zu machen. Also der kann durchaus auch noch eine Rolle spielen, dann auch in der Rückserie. Schauen wir mal.
Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und ich fand die Aussage aus eurem Umfeld, dass man halt Spieler aus solchen Ligen holen muss, weil man selbst bei Spielern aus Belgien oder anderen kleineren Ligern finanziell keine Chance mehr hat, sehr, sehr sympathisch. Uns geht's als VfL ja genauso.
Ja.
Und manchmal gehen so Wetten halt auf, manchmal nicht. Wir haben letztes Jahr einen Argon Elesi geholt aus der nordmazedonischen Liga. Und ja, der hat bisher leider noch kein Spiel gemacht, aber das sind halt so die Wetten auf die Zukunft, wo man halt schon irgendwie hofft, dass eine davon mal aufgeht.
Ganz genau. Eine Wette auf die Zukunft wäre auch zu fragen, ob du eigentlich im Stadion bist Mittwoch oder ob du in Hamburg bleibst und genau wie ich mit einem Bezahlsender auskommt.
Ich bleibe tatsächlich in Hamburg. Ich war jetzt über Weihnachten länger in der Heimat und bin dann auch mal ganz froh, wenn ich ein paar Tage in meinem eigenen Bett schlafen kann und nicht in meinem alten Kinderzimmer mit meinen Eltern.
Ja, hast schon zu viel Buchung gehabt in den letzten Tagen.
Ich weiß nicht, ob es zu viel ist, aber es sind halt dann auch immer wieder 3 Stunden plus X, weil auf die Deutsche Bahn ist ja dann auch nicht immer Verlass. Deswegen, ich werde in Hamburg gucken. Ich werde dann am Mittwoch schön provokativ mit meinem dicken Bochum-Pulli hier durch die Stadt laufen.
Wenn ich dich sehe, spreche ich dich an.
Gerne, gerne. Weiß ja, wo du mich findest, in welchem Stadtteil.
Ja, okay. Hast du noch einen Tipp über für uns? Wie würdest du das Spiel, also ich meine, klar, also alles andere als ein Sieg macht ja jetzt gar keinen Sinn, wenn du das nicht tippen würdest, ne?
Ja, also wir haben halt verschiedene Gesichter. Wenn wir dieses Gesicht zeigen, was wir gegen Heidenheim gezeigt haben, dann glaube ich schon, dass man in der Lage ist, auch zu gewinnen, vor allem zu Hause. Ruhrstadion ist halt für viele Gegner immer sehr, sehr unangenehm. Vor allem, wenn die Mannschaft schafft, dass der Funke auf die Tribüne überspringt, zeigen wir so ein Gesicht wie gegen Mainz und die Mannschaft ist verunsichert, dann kann es durchaus auch sein, dass ihr uns aus dem Stadion schießt. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn dieses Spiel dann unentschieden ausgeht und wir am Ende alle kein Stück schlauer sind, wie es denn jetzt eigentlich so Richtung Klassenerhalt bestellt ist.
Ja, ich habe immer auf die gelben Karten geguckt, ne? Also Bero ist ja ein wichtiger Spieler für euch.
Absolut. Und Hofmann
vorne, hatten beide 4 gelbe Karten, haben sich nicht zu Schulden kommen lassen am Wochenende. Und
ich meine, Hofmann hat sogar eine gelbe bekommen, aber das war dann, glaube ich, die 4.
Ach, das war dann die 4, ne?
Ja.
Aber, ach nee, warte mal, Wittek und Hofmann, Wittek und Bero waren, glaube ich, vorbelastet.
Ja. Ihr habt
jetzt, ja, so war es, genau. Ja, ja, auf jeden Fall.
Bero wäre bitter gewesen.
Ja, das ist ganz wichtiger Spieler für euch, ne? Hat ja auch die meisten Tore, also 3. Ich meine, da muss ich mich nicht weit aus dem Fenster legen, weil wir uns auch nicht besser halt so, was den Sturm angeht. Dafür ist unsere Abwehr halt die zweitbeste der Liga, muss man natürlich auch mal sagen.
Ja. Albero wäre eine Vollkatastrophe gewesen, weil er neben Wittek aktuell der ist, der noch am meisten Chancen kreiert und auch im Abschluss ganz stark ist. Wir haben halt keinen Kreativspieler nach Kevin Stöger, der irgendwie diese Rolle erfüllen kann. Und Bero, komplett andere Spielweise, geht in die Tiefe, ist keiner, der das Spiel von hinten raus lenkt, aber noch am ehesten dran kommt, dass er mal einen Pass spielen kann, der zu einer gefährlichen Situation führt.
So, dann sag mal, welches Ergebnis tippst du für Mittwoch?
Schmutziges 2-1 für den VfL.
Okay, ich sag 1-3, weil ich unbedingt will, dass wir 4 Punkte holen aus diesen beiden Spielen gegen euch, gegen Bochum und gegen Heidenheim. Das wäre ganz wichtig für uns.
Ja, Heidenheim ist bis auf das Spiel jetzt letzten Samstag auch nicht so gut in Form gewesen in den letzten Wochen und Monaten.
Haben sich gut verstärkt halt, ne? Also, ja. Also punktuell, aber schon, glaube ich, ganz gut, was sie ja gemacht haben.
Kretzig, muss ich sagen, hätte ich gerne beim VfL gesehen. Wir haben einen eklatanten Bedarf auf den Flügeln, das wäre einer für uns gewesen. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen, der Georgier aus Karlsruhe. Da bin ich mal gespannt.
Tsitsipas.
Einem Spieler mit 30 Jahren, der noch nie Bundesliga gespielt hat, einen 4,5-Jahres-Vertrag zu geben.
Ja, mich auch ein bisschen gewundert, aber ja, da gab es ja mal im Sommer so eine, glaube ich, Social-Media-Panne beim FC St. Pauli. Es gibt einen Screenshot quasi, wo der Name schon von ihm bei uns stand, in einer gewissen Ecke. Der Bericht war dann schnell oder offline, glaube ich. Aber da war irgendwie anscheinend auch irgendwas los mit dem bei uns.
Ja, also wo das Tor steht, weiß er.
Ja,
alles andere genau. Wird man sehen,
ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir erstmal so die wichtigsten Sachen schon mal besprochen. Ich habe ja gesagt, es gibt kein nach dem Spielgespräch, einfach weil wir wirklich so viel um die Ohren haben. Aber ich möchte dir auf jeden Fall danken für den Einblick. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Einblick bekommen, wie es bei euch aussieht. Also das ist alles da viel mit Hoffnung versehen. Und ja, da muss eine Menge passieren halt, damit ihr in der Liga bleibt, ne?
Absolut. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich glaube, das kennt ja jeder. Und ich meine, ihr seid ja jetzt auch kein Verein, der wer weiß, wie von Erfolgen mit Verfolgen verwöhnt ist. Man glaubt halt bis zum Ende dran, egal wie unwahrscheinlich das ist.
Ja, ich habe trotzdem ein gutes Gefühl bei uns. Ich sehe diese starke Abwehr und ich sehe, wie wir halt immer sehr, sehr knapp zum Teil spielen gegen die Mannschaften da oben. Also wir sind jetzt nach einem halben Jahr im Bundesligist, würde ich schon behaupten, erstmal so.
Dann haben ich hätte euch auch nicht so stark eingeschätzt vor der Saison. Also ich hätte gedacht, dass Kiel, Pauli und Bochum das Ding unter sich ausmachen, wer auf Platz 16 landet. Und ich hätte nicht gedacht, dass Heimann so tief reinrutscht. Also Respekt dafür, wie ihr da aktuell aufspielt. Ja.
Aber ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme. Jetzt muss man natürlich auch wieder liefern. Und ja, schauen wir mal. Gut, dann Claudio, wünsche ich dir, sag jetzt mal vielen Dank, dass du die Zeit hattest für uns heute Abend. Und wir bleiben in Kontakt und ja, ansonsten ja, hören wir uns die Tage. Ich wollte das ist immer der Part, wo ich eigentlich zum Nach dem Spielgespräch überleite und sage, wann das eigentlich ist. Das haben wir aber diesmal ja nicht. Aber ja, ich kann mich schon mal von den Hörerinnen verabschieden. Also den Hörerinnen wünsche ich natürlich eine schöne englische Woche, dass uns da vielleicht mal so ein paar Punkte einsammeln und wir hören uns dann wieder zum Heimspiel gegen Union Berlin. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.